Das ist ein Mann wie Woody. Als Adrian ihre Katze Moosh im Vorübergehen gerade rückte, wusste Mascha mit einem Mal ganz genau, dass sie mit ihm keine Kinder bekommen wollte. Sie hatte sich daran gewöhnt, dass er grummelnd hinter ihr herräumte. Sie hat es geschafft, solitär so zu spielen, dass das Klicken der Maus für Adrian nicht mehr zu hören war. Um mit Adrian zusammen zu sein, musste sie Opfer bringen, aber Adrian war einfach besonders. Wenn Adrian eine Sendung über Prosopagnostiker sah, sagte er mit tonloser Stimme, dass es ihm ebenfalls schwerfalle, Gesichter zu unterscheiden. Filme, in denen mehr als ein Asiate mitspielt, braucht er sich gar nicht anzuschauen, und ein olympisches 100-Meter-Finale sehe für ihn aus wie der Angriff der Klonkrieger. Sie nahm ihn in den Arm, erinnerte ihn daran, dass er kürzlich auf der Straße ihre Mutter noch vor ihr erkannt hatte. Er zog sie damals sofort in eine Bäckerei hinein, denn er fürchtete sich vor ihrer Mutter. Dass er sogar diesen deutschen Schauspieler, der nicht Herbert Hermann ist, sondern der andere, der in den 80er Jahren immer in den romantischen Liebeskomödien des zweiten deutschen Fernsehens mitspielte, wenn Herbert Hermann verhindert war, am Hinterkopf erkannt hatte. Adrian sammelte sich, küsste Mascha auf die Stirn, was angesichts ihres Altersunterschiedes für sie immer einen seltsamen, aber auch reizvollen, inzestuösen Beigeschmack hatte, und lächelte auf diese traurige Art, bei der trotz aller Verlorenheit immer noch ein kleiner Schimmer von Hoffnung mitschwang. Wenn er so schaute, liebte sie ihn immer sehr. Wegen Adrian war sie nach Berlin gezogen. Es gab noch andere Gründe, schließlich war Berlin nicht Bamberg, und ob sie wegen Adrian nach Bamberg gezogen wäre, ist abschließend nicht zu klären. Aber doch war das die Antwort, wenn sie jemand fragte: Ich bin wegen Adrian nach Berlin gezogen. Diane Keaton sagte in Manhattan über einen Ex-Mann, dieser habe sie sexuell erschlossen. Adrian tat nichts dergleichen, aber es kann an dieser Stelle nicht falsch sein, Woody Allen zu zitieren. Chuck Klosterman wiederum schreibt, dass alle neurosengeplagten Männer von Woody Allen profitieren, denn seit Woody Allen ist es für schöne Frauen akzeptabel, mit Männern, die wie Woody Allen aussehen, zusammen zu sein. Sie müssen nur den Eindruck nervöser Intellektualität gepaart mit schutzbedürftiger Schüchternheit vermitteln und schon fliegen ihnen die Herzen zu. Das Herz von Mascha hatte besonders große Flügel. Kennengelernt haben Mascha und Adrian sich vor ziemlich genau 12 Monaten bei einem Filmdreh. 4 Jahre zuvor hatte Adrian eine Novelle geschrieben, die sich sehr ansehnlich verkauft hatte. Im vergangenen Jahr war die Novelle dann nach zahlreichen Verwicklungen endlich verfilmt worden von einem mit dem Studenten-Oscar ausgezeichneten jungen Regisseur. Obwohl Drehbuchautoren am Drehort nicht wohl gelitten sind, hielt Adrian sich dort auf. Mal stand er hinter dem Beleuchter und sagte: Das Licht hatte ich mir herbstlicher vorgestellt. Mal tauchte er neben dem linken Ohr des Kameramanns auf, flüsterte einige selbst erfundene Fachbegriffe, sagte: Bergmanniger. Schließlich zischte der Regisseur in Richtung von Mascha, die ihm assistierte, sie solle ihm diesen Irren vom Leib halten. Also schwebte Mascha auf Adrian zu und sagte: Ich habe Ihr Buch in einer Nacht durchgelesen. Dann sagen Sie doch dem Regisseur, was drin stand. Adrian fuchtelte mit dem Zeigefinger der rechten Hand in der Luft rum. Er jedenfalls, Adrians Schultern sagten ein: Wie kann man so ein Buch verfilmen wollen, wenn man die intellektuellen Er schaute zu Mascha hoch. Da kommt jemand, der Gandhi für einen asiatischen Kampfmönch hält. Er nahm seine Brille ab und blinzelte kurzsichtig. Aus Casablanca hätte der vermutlich, ich will da nichts präjudizieren, einen Actionfilm gemacht. Mascha wusste nun, dass sie Adrian sehr mochte. Sie hatte sein Buch tatsächlich geliebt, und auch die anderen, die sich nicht so gut verkauft hatten, hatte sie nach und nach aufgestöbert. Sie hatte leise gehofft, dass er bei den Dreharbeiten auftauchen würde, weil sie glaubte, er würde sie verstehen und sie würde ihn aufrichtig bewundern können. Sie waren dann recht bald ein Paar geworden. Adrian war ein Liebesding sehr aufrichtig. Es gab keine Spielchen und keine Machtrangeleien. Er mochte Mascha. Er wollte, dass sie in seine Stadt zog. Er bestand allerdings darauf, dass sie ihnen eine eigene Wohnung anmietete. Er verwies auf seine festen Schlafrituale, bei denen ein anderer Mensch leicht zu Ruhelosigkeit führen könne. Die nächsten Monate waren für Mascha die beste Zeit ihres Lebens. Sie war zuletzt so glücklich gewesen, als sie mit dem Harfenunterricht aufhören durfte, weil sie behauptet hatte, der Lehrer hätte anzügliche Bemerkungen gemacht, während er mit feuchten Fingern über die Harfe strich. Sie tauchten gemeinsam in das kulturelle Leben Berlins ein. Sie besuchten Veranstaltungen aller Art. Sie gingen in Museen, auf Vernissagen, Lesungen. Und Mascha liebte es, so erzählte sie es Greta, dass Adrian sich eben nicht durch den Berliner Filz kumpelte, sondern ein distanzierter und geistreicher Spötter blieb. Mehr Mitte geht nicht, murmelte er hinter dem Rücken der aufwendig nachlässig gekleideten Bohemiens, und Mascha sagte ihm zum ersten Mal, dass sie ihn wahrscheinlich liebe. Adrian sagte, dass er, seitdem er Richard Dawkins gelesen habe, nicht mehr glaube, dass es die Liebe gibt, aber für etwas, das es nicht gibt, fühle sich das mit ihr sehr echt an. Dann trat ein Kellner hinzu und bot ihnen Tiramisu an. Adrian zog Mascha rasch weg und flüsterte, »Mein Gott, jetzt wollen die uns auch noch vergiften!« Ihm brach der Schweiß aus. Ein nicht zu vernachlässigender Prozentsatz von Menschen stirbt an Salmonellenvergiftung. Diese italienische Gepansche darfst du niemals essen. Es gibt Salmonellen-Dauerausscheider. Er rang kurz nach Atem. Das sind Menschen, die ihr Leben lang Salmonellen in ihrem, er räusperte sich, Stuhl haben. Ich könnte niemals mit einer Salmonellen-Dauerausscheiderin zusammenleben. Das war schon beinahe ein Heiratsantrag. Dann musste Adrian auf Lesereise. Vor nichts fürchtete Adrian sich so sehr wie vor deutschen Mittelstädten. Schon wenn jemand in seiner Nähe Wolfsburg sagte, knöpfte er sich hektisch das Hemd auf. Und nun sollte er in Iserlohn, Ulm, Bonn, Aachen und Saarbrücken lesen. Das Saarland, ächzte er. Da kommen Honecker und Lafontaine her und die heizen da mit Braunkohle. Du musst mitkommen. Aber Mascha hatte Termine an der Uni. Adrian war dementsprechend panisch. Seinem ersten Abend auf großer Fahrt saß sie mit Greta und Mascha im 103. Nach wenigen Minuten ging die erste SMS ein. Warum lesen nur Grundschullehrerinnen mit hässlichen Schuhen meine Bücher? Sie lachen bestimmt an den falschen Stellen. Mein Hals bringt mich um, ich werde keinen Ton rausbringen. Pünktlich zur Pause der Lesung rief er an. Als Mascha ihm sagte, dass sie mit uns im 103 war, hörte man ihn für fast 20 Sekunden schweigen. Ich wusste, dass er mich verachtet. Er hält mich für einen Internetsüchtigen, der gerade so viele Trottel um sich versammelt hat, dass er seine bizarre Randexistenz finanziert bekommt. Das hat er so nie gesagt, aber Adrian kann mit einem Absetzen seiner Brille, gerade wenn er sich gleichzeitig mit dem anderen Hand die Augen reibt, sehr viel ausdrücken. Ich mag nicht wie, eine extrem entschlackte Sprache, so nennt er sie selber, und worüber, Selbstfindungsgeschichten über osteuropäische Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Er schreibt, aber ich bewundere ihn dafür, dass er es trotz seiner völlig sozialen Inkompetenz geschafft hat, einen Verleger zu finden. Er hat schon mit jedem halbwegs bedeutenden deutschsprachigen Schriftsteller wütende Feuilleton-Debatten zu jedem erdenklichen Thema geführt, und obwohl er jedes Mal vor Angst fast stirbt, ist er ein gern gesehener Gast in vielen Talkshows geworden. Sein Markenzeichen ist das beredte Schweigen, das allerdings, wie Mascha mir erzählt hat, lediglich davon herrührt, dass er in diesen Momenten eine Dissoziationsstörung erlebt. Er fühlt sich dann fremd im eigenen Körper. Er durchleidet eine Depersonalisation, was ihn aber, wenn er zum Beispiel in einer Sendung mit Claudia Roth auftritt, die immer sehr bei sich ist, sehr seriös wirken lässt. Sehr viel später am Abend rief er erneut an. Er schrie fast in den Hörer und schien sehr aufgeregt zu sein. Seine Ärzte seien allesamt Idioten. Er habe gerade angefangen, ein Buch zu lesen, in dem alle seine Symptome erklärt werden. Es sei der Hefepilz Candida albicans, der ihm den Lebenssaft aussauge. Von jetzt an müssten sie beide eine streng zuckerfreie Diät halten, täglich die Bettlaken wechseln und schon nach wenigen Monaten könne er ein neuer Mensch sein. Er wisse gar nicht, wie er mit diesem Wissen jetzt den Fraß in Iserlohn überstehen solle. Diese verbrecherischen Buchhändler würden immer ein in Suppenköchen zusammengeraubtes Buffet auffahren und in Wolfsburg, wo er gerade war, versuche er möglichst nicht das Bett zu berühren. Wer wisse schon, was ich da an Hefespuren und Gott weiß was noch tummle. Mit meinem Lebenssaft könnte man nicht einmal die äthiopische Familie ernähren, die mein Vater mir immer ins Bewusstsein rief, wenn ich einen nur halb gegessenen Apfel in den Müll werfen wollte. Meinen Hefepilz hätte ich damit nicht in Verbindung gebracht. Ihrem Gesichtsausdruck zufolge hatte Mascha auch noch nie in diese Richtung gedacht. Einige Wochen später sah Mascha sehr blass aus. Da in beinahe allen Lebensmitteln Zucker enthalten ist, sogar in den salzigen, dauerte jeder Einkauf doppelt so lange und meistens musste sie das Essen dann trotzdem wegschmeißen, weil Adrian entdeckt hatte, dass Fruchtzucker genauso den Hefepilz begünstigt wie raffinierter oder aber das Bio-Essen so wenige Konservierungsstoffe enthält und er sich schließlich nicht mit Mutterkorn vergiften wolle. Adrians Angst vor Koterbrechen, vor Gesichtslähmung, eingebildete Allergieschocks durch Wespenstiche, die nächtliche Panik vor plötzlichem Kindstod, wer sagt, dass das nicht auch Erwachsene betreffen kann, die hektische Flucht aus der U-Bahn, weil ein Afrikaner in seiner Nähe gehustet hatte, Ebola, das war alles durch Beruhigungstee, gute Worte und mütterliche Umarmungen in den Griff zu bekommen. aber von Candida albicans war Adrian besessen. Darüber verhandelte er nicht, da gab es keine anderen Möglichkeiten als Fasten, Laken waschen, Badetücher waschen und duschen, duschen, duschen mit viel Terzulin. Nun war Adrian natürlich nicht völlig wahnsinnig. Ihm war durchaus bewusst, dass er sich häufiger als der Durchschnittsbürger mit Ängsten, Panikattacken und Sorgen herumschlagen musste. Er wusste, so gestand er in einem Moment der Vertrautheit Mascha gegenüber ein, dass er eine leichte Neigung zur Hypochondrie habe. Adrian sah sich daher dazu gezwungen, sein Ärzteteam in einem Rundbrief darauf hinzuweisen, dass man nicht immer gesund bleibt, nur weil man sich Krankheiten einbildet. Beigelegt hatte er den alten Bilderwitz mit dem verstorbenen Hypochonder. Die Gesundheit von Mascha handhabte er hingegen erstaunlich lax. Natürlich, er sorgte sich darum, was sie aß, damit sie ihn nicht mit Hefepilzen vergiftete oder eine Salmonellen-Dauerausscheiderin wurde. Aber auch mit beinahe 40 Grad Fieber musste sie seine Artikelkorrektur lesen und als sie sich einmal beim Tennis die Hand stauchte, war er beleidigt, dass sie ihn nicht zu einem Versöhnungsessen mit einem seiner prominenteren Feinde begleiten wollte. Aber selbst mit 40 Grad Fieber lasen sich seine Artikel brillanter als alles andere, was sonst die Zeitungen füllte, und bei dem Versöhnungsessen mit einem seiner prominenteren Feinde musste sie sowieso nur 8 Minuten bleiben, weil Adrian schon zur Begrüßung erwähnte, dass er Bischof Mixer für einen ehrenwerten Streiter gegen die Shareholder-Valuisierung der Gebärfähigkeit halte, während er die neue Frisur von Frau von der Leyen verachte, woraufhin sein Feind von einem notdürftig verbrämten Hang zum Zwangsnonkonformismus redete, mit dem Adrian sich künstlich im Gespräch halte. Adrian hatte dann einen tatsächlich sehr dramatischen Abgang hinbekommen. Er zog Mascha an ihrem versehrten Arm hinter sich her, schrie, das sei derselbe Ton, mit dem intellektuell schon zu Zeiten des Autobahnbaus mundtot gemacht worden sein, und schmiss die Tür mit einem lauten Knall zu. Als Mascha nun jedoch sah, wie er die Katze Musch gerade rückte, merkte sie zum ersten Mal, dass sie ihn nicht mehr für voll nahm. Sie dachte daran, dass einer von Adrians Ärzten sie vor 2 Monaten zur Seite genommen und ihr gesagt hatte, dass Adrian gar nicht unter Zwangsstörung leide, sondern sich den Putzzwang, den Kontrollzwang und den Ordnungszwang nur einbilde. Sie hat das getestet und festgestellt, dass es durchaus Momente gab, in denen ihn fehlerhaft aufgestellte Vasen nicht im geringsten störten. Er bildete sich ein, diese Katze gerade rücken zu müssen. Es mag ein kleiner Unterschied sein zwischen jemandem, der zwanghaft ist, und jemandem, der sich Zwanghaftigkeit einbildet. Für Mascha bedeutete das den Unterschied zwischen einem herrlichen Geist, der gefangen ist im engen Korsett seiner Zwänge, einem Geist, der sie braucht, um frei zu sein, und einem gesunden, egozentrischen Arschloch. Wie bei jedem anderen Mann zuvor war es nun soweit. Sie konnte nicht mehr zu ihm aufschauen. Das zuckerfreie Essen schmeckte an diesem Abend noch etwas bitterer als sonst. Ein Jahr ist Mascha jetzt mit Adrian zusammen, noch ein Jahr wird diese Beziehung halten. Noch ist es besser, mit Adrian Zeit zu verbringen, als allein zu sein, und die anderen Männer, die sie kennt, bewundert sie sowieso nicht. Ein Jahr noch, dann wird sie einen Hefezopf essen, ihn in Tiramisu tunken und ein wenig weinen.